Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Marie Sanders, dein Geliebter, hat zu schwarzes Haar. Besser, du bist so heut zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wär es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist alles halb so schlimm, der Mond schaut aus wie immer. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Eines Morgens früh um 9 fuhren sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals ein Schild, das Haar geschoren. Die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch steht auf in den Vorstädten, der Streicher redet heut Nacht. Großer Gott, wenn sie ein Ohr hätten, wissen sie, was man mit ihnen macht.
Willst du gleich noch eins singen? Nee, wir machen erst mal, ja. Also Christina, schön, dass Sie da sind. Sagen Sie kurz ein paar Worte zu sich selbst, wer Sie sind, wie hat es Sie nach Berlin verschlagen und dann zu unserem ersten kleinen Thema.
Erstmal, ich bedanke mich für die Einladung. Mein Name ist Christina Arion. Ich wohne in Deutschland seit 2004. Erstmal habe ich Theologie in Halle, Wittenberg studiert. Und in 2006 bin ich einfach nach Berlin gekommen, um weiter Theologie zu studieren. Ich hatte damals vor, in Religionspsychologie zu promovieren, aber inzwischen habe ich andere Wege gefunden. Ich habe dadurch, dass ich in Rumänien orthodoxe Theologie und Sozialpädagogik studiert habe, habe ich mich doch entschieden, zurück zu meinem Beruf zu kehren. Und seit 2010 arbeite ich, habe ich in unterschiedlichen Projekten als Sozialarbeiterin gearbeitet.
Sie kommen aus Rumänien. Sagen Sie uns kurz, wo Sie geboren sind und aufgewachsen?
Ja, wenn ich genau. Also wenn ich gefragt werde, woher ich komme, sage ich erstmal kurz und knackig, dass ich aus der Walachei komme. Für manche ist das so, kann ich ja natürlich auch sofort erkennen, wen ich vor meiner Nase habe. Manche lachen und sagen, na, es gibt das wirklich. Und manche wissen natürlich, dass ich die ehemalige Provinz Walachei meine. Ich bin in einer kleinen Stadt geboren, in der Nähe von Bukarest. Genau, eine Stadt, die damals für, also vor allem in der Zweiten Weltkrieg, für Erdöl gekannt worden ist.
Sie sind aufgewachsen im sozialistischen Rumänien. Sie waren 1989 11 Jahre alt. Können Sie sich an diesen Umbruch erinnern? Und können Sie sich an diese Sensationsmeldungen erinnern, die gleich mit dem Fall des Regimes nach Europa drangen oder nach Mittelwesteuropa drangen, von den Kindern in den Kinderheimen?
Das ist, also für mich, es kommt natürlich immer wieder in der Erinnerung. Also ich sage immer wieder zu meinen Freunden und Leuten, die ich ja kenne, dass gefühlt ich in drei verschiedenen Jahrhunderten gelebt habe. Also es war Kommunismus, also unterschiedliche Welten, die für uns in den heutigen Tagen, also wo man vielleicht keinen Zugang hat. Und dann die 90er Jahren, die also für uns praktisch eine neue Welt eröffnet hat. Also wir dürfen natürlich in unseren Lehrbüchern über verschiedenen Länder und Orte was Neues erfahren, unseren Schwarz-Weiß-Bücher. Es wurde von unseren Lehrern immer was Schönes erzählt, aber den richtigen Zugang hatten wir nicht. Also für uns die westliche Welt war eine ideale Welt, und die auf diese Welt haben wir immer wieder das Beste projiziert. Wir hatten da, also unsere Hausaufgaben haben wir öfters im Dunkeln mit an Kerzenslicht erledigt. Es war kalt. Also die Klamotten waren immer also braun, schwarz. Also wir hatten nicht so viel Auswahl. Und auf einmal als Kind, 11 Jahre alt, kam auf einmal was Buntes auf uns zu, was wir nicht so richtig verstanden haben, aber was wir mit ganz großer Freude und nicht unbedingt so richtig reflektiert aufgenommen haben.
Jetzt sind Sie eine erwachsene Frau und denken an diese Zeit, ganz kurz nochmal die Kindheit. Sie sagen, es war kalt, vorhin haben Sie gesagt, es waren Eiszapfen in der Schule, in den Klassenräumen. Können Sie sich noch an Spuren der Diktatur erinnern? Also merken Sie da auch jetzt noch was bei sich, wo Sie sagen, ja, das hat mich eben doch geprägt?
Unsere kleine Stadt war nicht so unbedingt bedeutsam für den damalige Diktatur. Der Ceausescu kam nur zweimal zu Besuch zu uns in die Stadt, und jedes Mal konnte ich nicht dabei sein. Einmal, weil meine Mutter krank war, dann mussten wir in die nächste große Stadt ins Krankenhaus fahren, und zum zweiten Mal ist mein Großvater gestorben. Und ich weiß, dass die damalige Erzieherin mich ein bisschen ja auf die Seite genommen hat und gefragt hat, was da los ist. Also ich als siebenjähriges Mädel war auf einmal verdächtig von was ich ja nicht so richtig verstanden habe damals. Also meine Eltern haben natürlich, oder beziehungsweise meine Mutter, immer wieder gejammert, dass man halt ganz schwer an die Lebensmittel, die man gebraucht hat, kam, und dass man vielleicht stundenlang in der Nacht auf eine Flasche Milch gewartet hat und doch nichts bekommen hat. Aber sonst so direkt mit den Strukturen so, also hatte zum Beispiel meine Familie nicht so richtig zu tun gehabt. Allerdings habe ich ja immer wieder von unseren Lehrern gehört, Lehrer, die nicht unbedingt in der kommunistischen Partei sich an diesem Kommunismus sozusagen beteiligen wollten, Geschichten gehört, die gruselig waren.
Sie sind orthodoxe Christin. Konnten Sie den Glauben leben?
Das ist genau, also das war für mich, das Glauben hat eine Komponente, die vielleicht, also erstmal muss ich ja erklären, dass ich das Glauben für mich oder innerhalb der Familie entdeckt haben, vor allem bei meiner Oma, die immer am Ostern und Weihnachten dafür gesorgt hat, dass wir in die Kirche gehen, dass wir Abendmahl bekommen, dass wir einfach verstehen, was Christentum und das Leben als Christ bedeutet. Also es war nicht unbedingt es gehörte zu der Tradition der Familie, zu diesem Dorfleben. Und es war nicht unbedingt, es war selbstverständlich für mich. Also ich persönlich oder meine Umgebung hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas mache, was verboten sein sollte. Auf keinen Fall.
So, und jetzt noch eine Frage zu diesen Kinderheimkindern. Also ich kann mich noch genau erinnern, ich war ein bisschen älter, 1989 als Sie. Und die Fotos, diese Kinder in diesen gefängnisartigen Gitterbetten und schwer behindert zum Teil. Und was ist eigentlich aus denen geworden? Und wissen Sie da was drüber?
Ja, es gibt mittlerweile im Internet eine Reihe von Dokus oder einige solche junge Leute, die über ihr Leben in diesem Kinderheim berichten. Und manche, die zurück nach Rumänien nach 20, 15 Jahren kamen, um ihre Familien wieder zu entdecken und kennenzulernen. Also soweit ich weiß, sind über 300.000 Kinder aus diesen Kinderheimen adoptiert worden, vor allem in Amerika. Weil nachdem diese gruseligen Bilder mit diesen vernachlässigten Kindern in diesen Heimen in die Presse gekommen sind, sind auch einige amerikanische Familien vor allem haben einfach den Weg nach Rumänien gefunden, um diese Kinder zu adoptieren und zu retten. Viele von diesen Kindern waren behindert, gehbehindert, seelisch, geistig behindert und was ich ja faszinierend fand, also und ein Novum für uns, glaube ich, in Rumänien, dass diese Familien bereit waren, genau diese Kinder zu adoptieren und keine schöne, gesunde, hochintelligente Kinder, sondern Kinder, die einfach, denen man eine Perspektive schenken könnte. Und es ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt und bewegt hat. Ich wollte auch genau wissen, weil damals war es so, dass man ganz viele gruselige Geschichten erzählt hat, dass diese Kinder verkauft werden sollten, Organe für perverse Menschen. Also es waren ganz viele Gerüchte rund um das Thema. Und da wollte ich genau wissen, ob das stimmt oder nicht. Ja, und ich fand das sehr interessant, dass in den letzten Jahren mehrere von diesen Jugendlichen oder junge Menschen zurück nach Rumänien gekehrt sind und um einfach über ihre Erfahrungen im Ausland als Adoptivkinder berichtet haben. Und manche von ihnen haben sich wunderbar entwickelt. Es gibt manche, die natürlich noch ihren Kindheit verarbeiten müssen und dafür diese Beziehung zu der ursprünglichen Familie wieder finden müssen. Und es ist, glaube ich, sind auch viele Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind. Es ist wahrscheinlich, ist auch also in so einer, also wenn ich an diesen dunklen Zeit mich erinnere, sind auch bestimmt Geschichten, die nicht unbedingt schön ausgegangen sind. Also es gibt auch bestimmt viele Leute, die davon profitiert haben, dass in den 90er in Rumänien Chaos herrschte und dass keiner kontrollieren konnte, was für Menschen sich für diese Kinder interessiert haben. Also das ist, glaube ich, nicht bis zu Ende verarbeitet worden. Und die Umstände damals sind, glaube ich, auch schwer zu klären. Sehr schwer.
Vielen Dank, da haben Sie eine Forschungsaufgabe. Jetzt hören wir erst nochmal den Jansen.
Von den Großen dieser Erde melden uns die Heldenlieder, steigen auf so wie Gestirne, gehen sie wie Gestirne nieder. Das klingt tröstlich und man muss es wissen, nur für uns, die sie ernähren müssen, ist das leider immer ziemlich gleich gewesen. Aufstieg oder Fall, wer trägt die Spesen? Freilich dreht das Rad sich immer weiter, und was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt es leider nur, dass es das Rad bald ewig treibt. Hatten viele Herren, hatten Tiger und Hyänen, hatten Adler, hatten Schweine, doch wir nährten den und jenen. Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer, und er trat uns, ihr versteht, ich meine, dass wir keine anderen Herren brauchen, sondern keine. heilig dreht das Rad sich immer weiter. Das, was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das Leiden nur, dass es das Rad halt ewig treibt. Sie schlagen sich die Köpfe blutig um die Beute, nennen einander gierige Tröpfe und sich selber gute Leute. Unaufhörlich sehen wir sie einander grollen und zerfleischen, einzig und alleine, wenn wir sie nicht mehr ernähren wollen, sind sie sich auf einmal plötzlich völlig einig. Denn dann dreht das Rad sich nicht mehr weiter und das alte Spiel es unterbleibt. Wenn das Wasser endlich mit befreiter Stärke seine eigene Sache treibt.
Vielen Dank. Janssen Wallau, der gehört in Halle zu meiner Studierendengemeinde und hat die Lieder extra für diese Veranstaltung ausgesucht. Ich bin ganz überrascht, wie du das kommentierst. Das ist toll. Vielen Dank nochmal. Christina, wir wollen jetzt in das 21. Jahrhundert der rumänischen Geschichte wechseln. Und ich möchte dich fragen, du bist diejenige, die sich hat einladen lassen zum Thema rumänische Jugend heute. Kannst du uns beschreiben, wie lebt sich das heute? Wie ist das Bildungssystem und wie ist die wirtschaftliche Situation ganz ungeschönt beschrieben?
Ja, ich habe mich natürlich gefragt, ich lebe seit 2004 in Deutschland und als ich ja die Einladung bekommen habe, habe ich mich gefragt, bin ich ja die richtige Person, die da also darüber berichten sollte. Es gibt ja natürlich Freunde von mir, die in Rumänien leben, die sich einfach bewusst entschieden haben, dort weiterzuleben. Ich gehöre nicht dazu. Ich persönlich habe ich mich, glaube ich, schon früh entschieden. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht unbedingt ursprünglich mein Wunsch war, sondern der Wunsch meiner Eltern oder Lehrer, die davon geträumt haben und nicht die Gelegenheit hatten, die Freiheit, diese selbstverständliche Freiheit zu machen. Aber andererseits sind dann natürlich auch aus meiner Generation ganz viele junge Menschen, die bewusst sich entschieden haben, weiter in Rumänien zu leben, weil sie dort perspektivisch für sich besser ausgestattet sind. Es ist natürlich, wenn man die Statistiken heutzutage schaut und sieht, dass zum Beispiel über 5000 Ärzte aus Rumänien nach Deutschland gewandert sind und dass die Rumänen die zweitgrößte Auswanderergruppe nach den syrischen Flüchtlingen die zweitgrößte Auswanderergruppe sind, denkt man, wow, was ist da los? Fangen die Glockenalarm immer wieder zu leuchten. Dennoch, also wenn man nur aus dieser Perspektive schaut, denkt man, ja, es ist was, irgendwas stimmt da mit diesem Land nicht. Aber das ist nie, also ich würde sagen, es ist nicht nur in diesem Licht die Situation zu betrachten. Die Situation vor Ort ist komplexer, als die Statistiken in der Lage sind, uns über die Situation zu berichten sind. Es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, ob man aus einer großen Stadt oder kleinen Stadt oder aus einem Dorf kommt. Ja, ich denke, dass in der großen Städte die meisten junge Menschen leben so ein erfülltes, schönes Leben wie jeder Mensch in jeder großen Stadt oder jeder Stadt im Westen lebt. Hat man die Möglichkeiten, ziemlich gute Universitäten zu besuchen, Fremdsprachen zu lernen. Es fängt sehr früh an. Also die Eltern meiner, also die ja, also alle meine Freunde, die Kinder haben, möchten sehr gern, dass ihre Kinder schon in deutschsprachigen, zum Beispiel deutschsprachigen, englischsprachigen Kitas gehen, damit sie perspektivisch für die Zukunft besser ausgestattet sind. Es fängt schon dort an, dass man versucht, die besten Ausgangsvoraussetzungen zu erarbeiten, damit man egal wo in dieser Welt die besten Chancen bekommt, weil das ist ein wichtiger Punkt ist für das weitere Leben. Es gibt natürlich auch junge Menschen, die mit der politischen Situation im Lande nicht einverstanden sind und sagen, ja, ich will nicht mehr die Generation, die man opfern muss, damit die Sachen besser laufen sollen in der Zukunft. Wir hatten ja in den 90er, wir haben ja kurz vor den 90er gesprochen, dass also unser Weg in die Demokratie hat ja in den 90er sehr gestolpert und viele haben sich damals politisch entschieden, auszuwandern. Aber das sind Wege, also ich denke schon, dass es sind unterschiedliche Wege, die man in unterschiedlichen Situationen immer wieder ausgewählt hat. Heutzutage kriegt man aus der Presse heraus, dass die Rumänen seit über einem Jahr jeden Tag protestieren und ganz interessante Art und Weisen gegen die Regierung, gegen die Korruption, die leider Gottes immer noch gibt im Lande. Andererseits muss man, ich bin auch dafür, dass man protestiert, dass man immer wieder auf die Tapete zeigen muss, was nicht geht. Aber ich bin auch dafür, dass man als Mitwirkende immer wieder sich in Szene setzt und dafür sorgt, dass man neue Wege findet.
Auf der Leipziger Dokumentarfilmwoche hat im Jahr 2017, also letztes Jahr im Herbst, die Goldene Taube, ein Dokumentarfilm über einen rumänischen alten Mann gewonnen. Der wurde interviewt von der Filmemacherin sehr nah und unter anderem sagte er in diesem Interview, Rumänien ist das Armenhaus Europas. Was sagst du dazu?
Für mich ist das natürlich ein Klischee. Und das werden, glaube ich, auch viele Menschen bestätigen, mit diesem Klischee nach Rumänien fahren. Ich habe immer wieder das gehört von Menschen, die zum Beispiel in Rumänien seit Jahren engagieren. Manche von denen waren noch nicht in Rumänien oder sind in 2017 zum ersten Mal nach Rumänien und sie waren total erstaunt zu sehen, wie das Land, also nicht unbedingt linear so entwickelt ist, aber sehr fortgeschritten und entwickelt ist. Für mich ist das natürlich ein Klischee. Ich glaube schon, dass Rumänien sehr viele Ressourcen hat, auch also so was die Menschen, die junge Generation betrifft, sehr große Ressourcen hat. Was die Rumänien nicht dafür qualifiziert, ein armes Land zu sein.
Also ich frage deshalb so zugespitzt, weil ich mich nach der europäischen Politik frage. Ja, also der hat das eher so als kritisches Votum an europäische Politik adressiert, hat gesagt, die Europäische Union fördert bestimmte Länder besonders und andere bleiben arm. Das war also sehr kritisch gemeint. Und jetzt hast du aber schon mehrmals gesagt, die Jugend, die nächste Generation ist sehr ambitioniert, begabt, lernt Fremdsprachen. Und sag mal kurz, was ist denn überhaupt für eine politische Situation zurzeit in Rumänien? Habt ihr dieselben Tendenzen wie Polen und Ungarn, also Richtung Nationalismus, auch Antisemitismus gehört ja in der Regel dazu? Oder ist die rumänische Politik eher weiterhin offen linksliberal? Wie muss man das beschreiben oder wie würdest du das beschreiben?
Also es ist ziemlich schwierig, Rumänien mit Polen oder Ungarn, glaube ich, zu vergleichen. Ich betrachte Rumänien immer, also als Insiderin sozusagen, als etwas ganz Spezielles. Für mich, auch als junges Mädchen, war die politische Also die politische Klasse, die nach der Wende zur Macht gekommen ist, eine Kontinuität der ehemaligen kommunistischen Strukturen. Jeder weiß, dass die Struktur zuletzt immer den Menschen überlebt. Und dann waren einfach die Kinder von den Nomenklaturen, die einfach an die Macht gekommen. Das ist eine gewisse Kontinuität. Und für uns ist immer, also diese Spannung zwischen Russland und Amerika blieb immer wieder als Spannung und unausgelöst. Und jetzt, in diesem aktuellen Kontext, sind auch mehrere Stimmen, die immer wieder sagen, dass die politische Klasse in Rumänien immer noch, also dass das ein Kampf oder ein Stellvertreterkrieg zwischen Werten von Osten und von Westen da sind und die in Rumänien zurzeit in diesem politischen Kampf sich spiegeln. So ganz grob gesagt. Also wir haben eine korrupte Regierung, die dafür kämpft, also die korrupten Menschen, die als nachgewiesen korrupt sind, wie weiter an die Macht zu behalten. Das sind Strukturen, die seit Jahren überleben. Und diese Strukturen zu bekämpfen, glaube ich, benötigt so eine ganz engagierte, vor allem ist es sehr wichtig, die durchzuschauen und vor Ort sie zu bekämpfen. Die Europäische Union könnte uns nur beiseite stehen, uns den Rücken stärken, aber der wirkliche Kampf gegen diese korrupte Politik kann nur vor Ort vollbracht werden.
Meine letzte Frage, bevor unsere Zeit um ist. Kannst du dir vorstellen, zurückzukehren? Gibt es da so Pläne? Zurück in die Heimat oder ist das undenkbar? Und dort zu kämpfen?
Auf jeden Fall für die Menschen, die ausgewandert sind, bleibt die Heimat irgendwo dazwischen. Also auch wenn sie sich mal entscheiden, zurückzukehren, es wird nicht mehr die Heimat, die man verlassen hat. Und zur Zeit, damit ich für mich, also mit mir im Reinen werde, kann ich mir etwas dazwischen vorstellen, dass ich dazu stehe, dass ich ja meine Heimat dazwischen, weil mit Deutschland habe ich ein neues Heimat und es ist, als ob ich ein zweites Leben gewonnen habe. Und ich könnte mir so der Mensch für die Zukunft sein, der zwei, also in sich zwei Heimate sozusagen hat und für beide Heimate da ist, nicht unbedingt zu kämpfen, aber da ist und diese Heimate verbindet. So stelle ich mir die Zukunft vor.
Vielen Dank, tolles Schlusswort. Schön, dass du da warst. Und jetzt hören wir nochmal Janssen Wallau mit einem letzten Lied. Und dann ist die Zeit schon wieder um. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Messe. Und nächstes Jahr machen wir hier weiter wieder von 12 bis 12.30 Uhr. Mal sehen, wen ich dann als Gast neben mir sitzen habe. Auf Wiedersehen. Und jetzt nochmal Janssen Wallau.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen, und zum Liebsten mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.